Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im Buch des Propheten Jeremia im 8. Kapitel. So spricht der Herr: Wo ist jemand, wenn er fällt, der nicht gern wieder aufstünde? Wo ist jemand, wenn er irre geht, der nicht gern wieder zurückkäme? Warum will denn dies Volk zu Israel irre gehen für und für? Sie halten so fest am falschen Gottesdienst, dass sie nicht umkehren wollen. Ich sehe und höre, dass sie nicht die Wahrheit reden. Es gibt niemand, dem seine Bosheit leid wäre und der spräche: Was habe ich doch getan? Sie laufen alle ihren Lauf wie ein Hengst, der in der Schlacht dahinstürmt. Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit. Turteltaube, Kranich und Schwalbe halten die Zeit ein, in der sie wiederkommen sollen. Aber mein Volk will das Recht des Herrn nicht wissen. Der Herr segne an uns sein Wort.
Amen.
Liebe Schwestern und Brüder, der Bibelkreis am Donnerstag hat bei erster Lektüre dieses Predigtabschnittes die Bereitschaft bekundet, mir für diese Predigt heute Dispens zu erteilen. Nicht ausdrücklich: Lass das doch, Pastor, aber muss das denn sein? Was soll man denn über diese Worte predigen? Gutes Zeichen, am Ende der Bibelstunde war davon keine Rede mehr. Aber es ist gut, dass die Kindergottesdienstkinder draußen sind, wenn wir uns mit Texten des Propheten Jeremia beschäftigen, denn das ist nicht jugendfrei, jedenfalls nicht uneingeschränkt. Es gibt eine Stelle, die Filme und anderes klassifiziert, damit man weiß, ob man das achtjährigen Kindern schon zeigen soll oder nicht. Freiwillige Selbstkontrolle und Altersfreigabe. Und mein Seniorenkreis in Berlin hat mir mal eine Freude machen wollen und hat mir Videofilme zu biblischen Geschichten und Büchern geschenkt. Und ich habe mit Staunen festgestellt, dass der über den Propheten Jeremia frei ab, ich glaube mich zu erinnern, 16 war. Das ist heute schon ganz ordentlich. Und es stimmt auch. Jeremia ist der Prophet im Alten Testament, der wie kein anderer leidet in seinem Dienst als Prophet, leidet an seinem Dienst und leidet daran, wie er sein Volk und das Geschick seiner Mitmenschen erleben muss. Jeremia ist der Prophet der Krise Israels. Und wenn wir das medizinisch verstehen, die Krise also als den Moment sehen, in dem sich entscheidet, ob es besser wird oder schlimmer, dann verstehen wir, warum das für Jeremia so belastend ist. Er ist der, den Gott schickt, damit sich grundlegend was ändert. Und er ist zugleich der, der bei seiner Verkündigung und seinem Dienst feststellt, es ändert sich überhaupt nichts. Ich habe nicht mal das Gefühl, was ich hier sage, diente zur Erwärmung und Anfeuchtung der Raumluft. Es scheint überhaupt keinen Zweck zu haben. Der Ruf Gottes zur Umkehr, nein, man muss das in der Mehrzahl sagen, die vielfältigen Rufe Gottes zur Umkehr scheinen ungehört zu verfallen. Das Volk zu Jerusalem geht irre für und für. Es bleibt so. Die haben sich völlig verlaufen und verrannt, aber sie wollen nicht anhalten, um etwa umzukehren. Das Volk Israel geht irre. Ich habe mich, glaube ich, verlesen vorhin beim Vorlesen des Bibeltextes. Wo ist jemand, wenn er irre geht, der nicht gerne wieder zurechtkäme, heißt es in der Luther-Übersetzung. Zurück auf den richtigen Weg. Zurück zu dem, was Gottes Recht den Menschen als Weg nahelegt. Das Das Volk hält fest am falschen Gottesdienst. Damit geht die Anklage Gottes durch den Propheten weiter. Sie wollen nicht umkehren. Sie reden nicht die Wahrheit und das Dasein ist geprägt von Bosheit. Und dem steht einer gegenüber im Auftrage Gottes, und das ist Jeremia, der arme Kerl, möchte man sagen, und der soll im Auftrag und im Namen Gottes das aufhalten. Der soll dem Volk entgegentreten, soll ihnen ankündigen, was Gott dazu zu sagen hat. Sinngemäß, macht so weiter, dann knallt's. Aber Jeremia ist einer aus diesem Volk. Und das heißt, er ist dazu verurteilt, mehr oder weniger das mitzuerleben, wie es dann knallt. Und sein Lebensende wissen wir gar nicht genau. Er geht irgendwie verloren in der Geschichte, hat man den Eindruck. Jeremia soll das Volk auf dem verkehrten Weg bremsen und aufhalten. Und er merkt, das kann ich nicht. Weder durch Gott noch durch den Propheten ist da etwas zu ändern. Liebe Schwestern und Brüder, können wir uns etwa wiedererkennen in diesem Volk, das hier beschrieben wird? Gibt es das bei uns auch? Schuld, Unwahrheit und verkehrte Wege? Könnte mir das passieren? Oder soll ich lieber anders fragen, wann ist mir das zuletzt passiert? Heute früh vor dem Gottesdienst schon. Ich war nicht mit dem Auto unterwegs, deswegen habe ich mich auch nicht verfahren im ausdrücklichen Sinn. Aber es gibt es. Und die einleitenden Fragen Gottes sind auch so eindeutig gar nicht zu beantworten. Man fühlt ja, dass eine vernünftige Antwort naheliegend wäre. Wo ist jemand, wenn er fällt, der nicht gerne wieder aufstünde? Mit der gedachten, dazugehörigen Antwort selbstverständlich. Jeder, der stolpert und den festen Grund oder den Boden verliert, hat nichts anderes im Sinn, als dass er wieder auf die Füße kommt, oder? Also bei kleinen Kindern ist das noch einigermaßen deutlich wahrzunehmen. Aber wann fällt man als Erwachsener schon? Da muss ja einiges vorher passiert sein. Und kann man dann überhaupt wieder aufstehen? Ein bemerkenswert häufiges Phänomen bei sehr alten Menschen ist, dass die fallen und dann warten müssen, bis jemand kommt, der ihnen zufällig begegnet oder, wenn das vorgesehen ist, der ihnen auf die Füße hilft wieder. Die einleitenden Fragen Gottes sind so klar nicht. Wieder zurechtkommen, wenn ich mich verirrt habe. Ich will das gar nicht immer. Ich will es schon deswegen gar nicht immer, weil da ja das Eingeständnis gegenüber mir selber und gegenüber der Umwelt dazugehörte, ich habe es nicht mehr unter Kontrolle. Ich weiß nicht mehr, wo ich hier bin und wie mein Weg vernünftigerweise weitergehen könnte. Angeblich ist das ein erheblicher Unterschied zwischen Männern und Frauen bei ganz normalen Wegen, zum Beispiel mit dem Auto. Wenn ein Mann am Steuer sitzt, dann wird er normalerweise Schwierigkeiten haben, wenn er sich auch völlig verirrt hat, das zuzugeben. Und anhalten und jemanden nach dem Weg fragen, ist ganz schwierig. Also ich mache das nicht. Ich bin froh und dankbar, dass es in Württemberg in den entlegeneren Orten Straßenkarten am Ortseingang gibt. Da fahre ich hin und gucke nach. Das ist das Äußerste, was mit meiner männlichen Würde als Autofahrer zu verbinden ist. Aber irgendwie, wenn ich mich verirrt habe, anhalten und wenden, ich glaube, das habe ich zweimal gemacht im bisherigen Leben. Und sonst dienen diese Irrfahrten dazu, mehr über die Umgebung zu erfahren. Wer sich nicht gelegentlich verirrt, der sieht gar nicht, wie schön die Landschaft drumherum ist. Der genießt gar nicht die wunderbare Umgebung. Aber das sind natürlich alles Ausreden. Eine Frau dagegen, so ist das Vorurteil. Es gibt immer auch Gegenbeispiele. Aber eine Frau wird, wenn sie nicht mehr weiß, wo sie ist, darauf vertrauen, dass jemand, der da am Straßenrand steht, den Ort besser kennt als sie selber. und wird nicht das Gefühl haben, dass ihr da irgendeine Verzierung abbräche, sondern wird anhalten und nach dem Weg fragen und dann hoffentlich auch gute Auskunft kriegen und das Ziel finden. Ich entschuldige mich für meine geschlechtsbezogenen Vorurteile. Ich sollte mir das abgewöhnen, aber oft ist es so. Wenn ich irre gegangen bin, wieder zurechtkommen, will ich das? Meine heimliche Hoffnung ist, da die Erde annähernd kugelförmige Gestalt hat, dass der Weg, auf dem ich bin, irgendwann auch in den einmündet, der an mein Ziel führt. Meistens sind nur die Wegstrecken etwas länger, wenn man in der falschen Richtung unterwegs ist. Manchmal allerdings sehr erheblich länger. Bei dem Weg, von dem hier die Rede ist, liebe Schwestern und Brüder, ist das so nicht. Da ist das kein Spaß und es ist kein Spiel. Ob ich 10 Minuten später ans Ziel komme, ist ja meistens ziemlich unerheblich. Aber dass ich das Ziel erreiche, das ist bei dem, von dem Jeremia redet, ganz wesentlich. Denn da geht es um Gottes Weg und Ziel für uns. Da geht es ums Zurechtkommen im Sinne der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt und die auf meinem verkehrten Weg mir abhanden gekommen ist. Gleich zu Anfang, als sozusagen die Weichenstellung falsch war. Und weiter, als ich auf dem Weg geblieben bin. Und ganz besonders an der Stelle, an der ich unweigerlich merke, hier stimmt irgendwas nicht. Und trotzdem weitermache. Und trotzdem weitermache und denke, das wird schon. Liebe Schwestern und Brüder, das ist ein Symptom einer psychiatrischen Diagnose, wenn jemand auf dem falschen Weg ist und sagt, ich mache aber weiter. Ich ziehe das durch. Ich bleibe beharrlich dabei. Ich bleibe mir selbst treu. Das führt nirgends hin. Jedenfalls nicht an Gottes Ziel. Das Volk geht irre, für und für und hält fest an dem, was verkehrt ist. Merkwürdig, oder? Dass es so schwer fällt, Sachen loszulassen, von denen wir doch mindestens ahnen, dass sie uns nicht helfen und uns nicht weiterbringen. Was ist falscher Gottesdienst? In Israel damals die freundliche Anpassung an die Gottesdienste und Religionen, die es um das Volk Israel drumherum gab. Das war ja auch verlockend, denn die hatten Götter, die man sichtbar darstellen konnte. Vom Gott Israels war das ausdrücklich nicht gestattet. Die hatten was Greifbares, was man sehen und anfassen und auch in die Hand nehmen konnte. Die Israeliten hatten den Glauben an einen Gott, den sie nur im Glauben an seiner Tätigkeit erkennen konnten. Und das ist an zwei Stellen auf den menschlichen Glauben gebaut. Ich kann das auch für selbstverständlich nehmen, was nach meiner Überzeugung und Gewissheit Gott für mich tut. Wenn es draußen hell wird, natürlich, das wird es jeden Tag. Ich kann darin aber auch als Christ dankbar Gottes Gabe des Lichtes für mich erkennen und in Anspruch nehmen. Ich kann sagen, alles, was mein Leben unterhält und unterstützt, ist selbstverständlich, wenn nicht verdient. Das gehört so in unserem Land. Ich kann auch staunend dankbar auf das reagieren, was mir Gott schenkt, genügend und überreichlich für meinen Lebensunterhalt. Man kann nur nicht aus dem Glauben allein jemand anders überzeugen, die eigene Geisteshaltung anzunehmen und zu teilen. Das ist die Schwierigkeit. Der sagt, natürlich gibt es bei uns fließend Trinkwasser und elektrisch Licht und natürlich gibt es den Wechsel von Tag und Nacht und natürlich gibt es einen Supermarkt, in dem man einkaufen gehen kann, was man will und fast rund um die Uhr. Den werde ich nicht überzeugen können mit dem Hinweis, dass das doch alles höchst erstaunlich und überhaupt nicht selbstverständlich ist, sondern dass man dafür dem himmlischen Vater danken soll und kann. Gott macht seine Zuwendung nicht evident. Nicht zu glauben, ist nicht eine Frage des guten Willens oder des fehlenden guten Willens eben, sondern das ist eine grundsätzliche Frage des Geistes. Gott muss uns das schenken, dass wir ihn erkennen können in seinen Werken. Und da ist es sehr viel einfacher, den Gottesdienst anders zu definieren und zu sagen, wir wollen was sehen und wir wollen was tun. Wir wollen was sehen, irgendwie mindestens symbolisch, aber möglichst konkret und greifbar, dass Gott da ist. Und wir wollen was tun, damit wir merken, wir sind Gott begegnet. Damit wir merken am eigenen Aufwand vielleicht, den wir betreiben. Wir haben etwas aufgeopfert von dem, was wir haben, um Gott damit eine Freude zu machen. Das Problem am lutherischen Gottesdienst, liebe Schwestern und Brüder, scheint mir zu sein, dass man zu wenig sieht und dass man zu wenig zu tun hat. Streckenweise sitzt die Gemeinde nur da und hört zu, könnte man jetzt noch hinzufügen. Die Gemeinde könnte antworten, du kannst ja kürzer predigen, dann sitzen wir nicht so lange und hören zu. Aber wir kriegen geschenkt, worauf es ankommt. Das ist die Grundhaltung unserer gottesdienstlichen Gemeinschaft. Wir kriegen es geschenkt, wir erwerben es nicht. Und da ist ein Gottesdienst, für den man auf Pilgerfahrt gehen darf oder ungeschuldete gute Werke Gott mitbringen darf, viel plastischer und viel besser erfahrbar. Und sogar der religionslose Mitbürger, der den Feiertag dazu nutzt, sein Auto sorgfältig zu reinigen, der weiß genau, wem er dient und mit welchem Aufwand. Und er weiß genau, dass mehr Aufwand auch mehr bringt. Der geht vollständig anders zu seinem Auto, als ich zur Kirche komme. Der hat nicht die Hände leer. Der ist nicht darauf angewiesen, dass jemand anders ihm hilft, sondern der hat die Hände voller Werkzeug, einschließlich der Zahnbürste, mit der er den Auspuff reinigt innen. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das geschieht wirklich. Das ist eine Frömmigkeit sondergleichen. Aber es hilft nichts. Das ist das Problem. Es löst nicht die Frage nach dem Sinn des Lebens. Es hilft nicht, ein verantwortbares Ziel zu erreichen. Man könnte sagen, die Innenreinigung des Auspuffs eines Autos ist so überflüssig wie die Sündenvergebung, weil der Mensch sofort wieder sündigt und das Auto bei Betätigen des Anlassers den Auspuff innen wieder schmutzig hat. Das wäre ein guter Punkt. Es ist nicht dasselbe, sondern die Sündenvergebung macht uns frei von den Lasten, die wir bis eben noch schultern mussten und nicht tragen konnten. Das ist erheblich, dass ich da freigesprochen und befreit werde. Das andere nicht. Aber das, liebe Schwestern und Brüder, ist die Perspektive des Glaubens. Der Mitmensch mit dem Auto wird mir genau das Gegenteil sagen. Und darin sind wir so unterwegs, wie der Prophet Jeremia sich erlebt. Man kann sich den Mund fusselig reden gegenüber den Mitmenschen und es ändert sich anscheinend überhaupt nichts. Man kann vertreten, was man glaubt, kann sich bekennen zu unserem Herrn Jesus Christus und kann versuchen zu leben mit seinem Licht und seiner Weisung. Wird es die Welt retten? Nach unserer Erfahrung nicht, sondern die bleibt, wie sie ist. Schuld, Unwahrheit und verkehrte Wege, das gibt's auch bei uns. Und das Traurige an der Existenz als Christ und als Mitarbeiter einer Kirchengemeinde ist, dass sich das nicht in absehbarer Zeit wahrnehmbar verbessern lässt. Wir sind in den Krisen unseres Lebens. Wir sind unterwegs mit den Schwierigkeiten, die heute zu bewältigen sind, und stehen vor der Frage, was hilft uns da eigentlich? Was kann uns retten aus den Krisen unseres Lebens? Oder theologisch-lutherisch gefragt, wo steckt das Evangelium in dem, was Jeremia in diesen Versen überliefert? Die gute Botschaft, die verkündigt und gehört werden soll. Der freundliche Zuspruch, der unser Leben verändern und verbessern möchte. Wo finde ich den in diesen Versen? Liebe Schwestern und Brüder, ich finde ihn darin, dass es diese Verse gibt. Gott redet noch. Gott hat sich nicht abgewandt von seinen Menschen, sondern er nimmt das ganze Elend noch wahr. Gott hat uns nicht aufgegeben, sondern er bleibt bei uns, mit uns unterwegs, redet uns rein ins Leben. Ist das nicht wunderbar? In der Beratung von Paaren sagt man, richtig schwierig und richtig schlimm ist das erst, wenn die nicht mehr miteinander reden. Dann ist es ganz schwer, noch irgendwas zu machen. Meistens kommen sie dann auch nicht zur Beratung. Das kommt dann noch dazu, da müsste man ja auch miteinander reden. Aber solange noch geredet wird, solange sie ihn noch auszankt oder umgekehrt, ist noch alles so, dass man sich miteinander arrangieren kann. Ist noch alles so, dass es gut werden kann. Gott bleibt mit uns im Gespräch. Gott bleibt bei uns mit seinem Wort. Gott warnt uns vor Fehlern, vor falschen Schritten. Und Gott ruft uns zurück auf den richtigen Weg. Seine Wahrheit macht frei von Schuld und führt auf den rechten Weg. Das ist die gute Botschaft für den vorletzten Sonntag im Kirchenjahr. Wir müssen auf diesem verkehrten Weg nicht bis ans Ende gehen. Wir müssen das nicht durchziehen, auch wenn es uns entsprechen würde. Als Ehemann habe ich für diesen Zweck eine Frau. Wenn die mit mir im Auto unterwegs ist und das Gefühl hat, hier stimmt irgendwas nicht mit der Richtung, dann macht sie sich bemerkbar. Und das ist wunderbar und sagt, halt doch mal an und frag. Oder sowas Ähnliches. Beim ersten Mal ignoriert man das einfach. Fährt weiter. Eine Ehefrau lässt sich nicht abstellen, liebe Schwestern und Brüder, und das ist gut. Sondern in etwas dringlicherem Ton kommt die Aufforderung nochmal. Das ist schöner, als wenn man so ein Navigationsgerät hat, das einem dauernd reinredet. Weil hier nur reingeredet wird, wenn es wirklich erforderlich ist. Und irgendwann ist es so, dass Männer rechts ranfährt und fragt. Und sei es nur, damit diese Aufforderungen aufhören. Und auf die Weise kommt man auf den richtigen Weg. Gut, meine Frau macht das nicht immer so. Manchmal lässt sie mich auch fahren. Aber Gott redet uns rein, liebe Schwestern und Brüder. Er lässt uns nicht einfach auf verkehrten Wegen weitermachen. Er lässt es nicht zu, weil er nicht will, dass wir ihm etwa verloren gehen. Und da äußert sich die Liebe Gottes zu mir ganz oft in kritischen Wahrnehmungen meines Lebens. Ich spüre das als schlechtes Gewissen oder jemand sagt es mir im Auftrag und aus der Gemeinde Gottes. Und das ist wunderbar. Da kann ich dankbar sein. Gottes Wahrheit macht frei von Schuld und führt auf den rechten Weg. Gott sorgt dafür, durch sein Wort, dass wir gemeinsam das Ziel erreichen. Und, ich habe es schon gesagt, aufstehen, wenn man gefallen ist, das möchte man vielleicht. Wenn man es nicht kann, dann hilft der Herr Christus uns auf. Dann ist unser Heiland bei uns. Und hilft uns weiter. Zurechtkommen würde ich vielleicht gerne. Der Geist Gottes führt mich auf den rechten Weg. Und das ist eine ganz wunderbare Veränderung und Erneuerung in meinem Leben. Gottes Geist kann mich dazu veranlassen, dass ich Dinge tue, die meinem natürlichen Menschen vollkommen wesensfremd sind. Dass ich meine eigene, angeborene, gepflegte, ausgewachsene Bosheit wahrnehmen und überwinden kann. Dass ich einen Schritt auf den zugehen kann, den ich gekränkt habe, mutwillig und um Verzeihung bitten. Dass ich den Schritt auf den Herrn Christus zugehen kann und ihn als meinen Heiland und meinen Helfer in Anspruch nehmen. Das ist Gottes Gabe. Das schenkt Gott uns. Und das gebe er allen Menschen auf dieser Erde. Das ist das, was die Welt wesentlich retten und erneuern kann und will. Uns schickt Gott als Zeugen und Boten in die Welt. Manchmal kann man an unserem Leben was erkennen von diesem Unterschied, den Christus macht. Manchmal richten wir mühsam, stotternd und verlegen die Botschaft unseres Glaubens aus. Und manchmal, wunderbarerweise, wirkt Gott mit diesem Zeugnis des Lebens und des Wortes. Manchmal durch uns. Das ist eine ganz wunderbare Art, Gottes uns Menschen reinzureden, uns zu führen und uns zu erneuern. Lassen wir es ihm tun, durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.